in der Tragemuskulatur erkennt man eher selten daran, dass der Pferderücken wirklich tief durchhängt. Trageschwächen sind sehr oft auf den ungeübten Blick nicht zu erkennen. Probleme mit der Tragemuskulatur kommen viel häufiger und facettenreicher vor, als wir denken. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gespräche mit Pferden. Charlotte und ich wollen uns heute über ein in unseren Augen allseits präsentes und vielfach unterschätztes Thema austauschen, die Trageerschöpfung. Ich persönlich finde das Wort Trageerschöpfung manchmal etwas irreführend, denn eine Erschöpfung definiert sich mir als Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Energiemangel. Das Erscheinungsbild einer Trageerschöpfung ist allerdings nicht immer so. Es gibt viele Pferdekandidaten, gerade die Hochblütigeren, die scheinen unter Strom zu stehen, übermotiviert zu sein, sobald sich ein Mensch in den Sattel setzt oder mit ihnen umgehen. Da würde mit diesem Wort niemand auf die Idee kommen, der ist erschöpft, auch wenn das der mögliche Auslöser einer solch übertriebenen Aktivität ist. Was sind eigentlich die ersten Anzeichen einer Trageerschöpfung? Woran erkenne ich, ob die Tiere eher am Anfang des Prozesses stehen oder schon länger damit zu kämpfen haben? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Ich denke, wir starten aber mal ganz von vorne. Was braucht das Pferd überhaupt, um sich selbst und dann irgendwann auch den Reiter tragen zu können? Das ist doch ein guter Einstieg.
Ja, ich meine, vielleicht kann man auch erstmal anfangen, warum ist eigentlich ein Pferd so gebaut, wie es gebaut ist? Weil ursprünglich, das hat ja viel mit dem ursprünglichen Lebensraum der Pferde zu tun, oder?
Ja, das ist auch eine gute Idee. Noch eine Stufe davor quasi, ja.
Genau, und die Pferde sind ja so gebaut, dass sie die meiste Zeit am Tag grasen, das heißt den Kopf unten haben. Und übers Nacken-Rückenband ist ja sozusagen oben der Hals und der Rücken stabilisiert in der Position. Und wenn sie fliehen müssen, das sind ja nur meistens kurze Sequenzen und wenige Sequenzen, wo sie sozusagen über maximale Anspannung der dorsalen Muskelkette sich stabilisieren und maximalen Schub aus der Hinterhand generieren, um möglichst schnell zu sein. In dem Fall ist das ja auch sinnvoll, über die dorsale Muskelkette zu arbeiten und Schub aus der Hinterhand, weil besser überleben als schön bewegen, sozusagen.
Das stimmt, ja. Genau, aber nichtsdestotrotz ist ja das Tragesystem, sage ich mal, auch von so einem unbelasteten Pferd oder von so einem Wildpferd das Gleiche. Die Tragemuskeln sind ja die gleichen, oder?
Ja, genau.
Mhm. Also das fängt ja vorne mit dem, wahrscheinlich hat das schon mal jeder gehört, mit dem großen Serratus an, der ja wirklich ein großer Rumpfträger ist, ein Halsteil hat, ein Brustteil hat und da wirklich viel Haltearbeit leisten kann. Und dann geht es ja weiter mit dem Schlüsselbeinmuskel. Also Pferd hat ja kein Schlüsselbein, aber der Subclavius, der da vor dem Schulterblatt langläuft. Und dann der in den Brustmuskel übergeht, der obere Teil, der tiefe Teil. Das sind ja so die Haupttragemuskeln der Vorhand eigentlich. Mhm. Oder? Da sind wir
ja
einig.
Genau. Aber eben, wenn das Pferd in seinem natürlichen Habitat wohnt und am Tag, die legen ja wandernd, weiß ich nicht, 20 Kilometer oder so zum Teil am Tag zurück, ist das System ja erstens trainiert und zweitens nicht so belastet wie bei unseren domestizierten Pferden, die ja oft viel stehen und eben keine 20 Kilometer am Tag gehen, oder? Und auch nicht in dieser grasenden Position die meiste Zeit verbringen.
Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich auch gleich ein Kernpunkt, den du da ansprichst.
dass eigentlich diese ermüdeten Muskeln gar nicht immer von schlechtem Reiten kommen oder so. Wie ja manche wirklich denken. Die denken ja Trageerschöpfung, da muss einer richtig mies geritten sein. Aber nee, es kann auch sein, das Pferd ist überhaupt nicht geritten, hat einen total netten Besitzer, der sagt, den lasse ich mal in Ruhe. Und der steht halt da den ganzen Tag im Offenstall rum. Der Besitzer sagt, wieso steht doch im Offenstall, kann sich ja bewegen, wenn es will. So ungefähr. Aber im Grunde sind Pferde ja auch so. Also es gibt so einen Fachtierarzt, Dr. Ende heißt der. Und der hat mal einen Vortrag gemacht und er hat gesagt, also wenn wir wirklich unsere Pferde, gar nichts mit unseren Pferden machen wollen und sie nur beobachten wollen sozusagen, dann müssten wir ihnen 30.000 Hektar Land geben und dann müssten wir mindestens 30 Pferde da draufstellen, dass die sich in Kleingruppen bewegen können. Und noch ein paar Raubtiere dazwischen, damit man ab und zu das hat, was du vorhin meintest, dass sie mal kurze Sprints einlegen müssen. Und dann kommen wir vielleicht in die Nähe davon, dass es so eine natürliche Bewegung ist. Und das ist ja in keinem Offenstall, kannst du das gewährleisten. Also,
nee, genau.
Genau. Und deswegen ist, glaube ich, ein großer Punkt, dass so Erschöpfungs- oder Ermüdungszustände wirklich auch durch zu wenig Bewegung bedingt sind.
Auf jeden Fall. Ich meine, man kann es natürlich optimieren, aber ich sehe zum Beispiel, ich habe ja hier zwei Gruppen. Stuten, die sind nur zu zweit, die bewegen sich tatsächlich relativ wenig. Dadurch, dass die aber ziemlich sensibel und hochblütig sind, haben sie schon oft die Tendenz, wenn es jetzt windig ist, zu laufen oder wenn sie sich erschrecken, zu laufen oder so. Das ist wahrscheinlich bei robusteren Pferden oder introvertierteren Pferden noch weniger, dass die so einen eigenen Laufantrieb haben. Und in der Wallach-Gruppe sehe ich, dass die tatsächlich relativ viel spielen und relativ viel in Bewegung sind. Und da gibt es auch mehrere Fressplätze und die tauschen sie immer wieder durch. Das heißt, die sind eigentlich wirklich mehr oder weniger permanent in Bewegung. Das ist ganz interessant zu sehen. Also eben, deshalb kommt es, denke ich, sehr auf die Gruppenzusammensetzung, sehr auf die Temperamente der Tiere an. Und ob du jetzt, oft steht ja in der Mitte so eine Heuraufe. Und das ist, glaube ich, eher kontraproduktiv für die Bewegung, weil sie dann oft an dieser Heuraufe stehen. Bei mir haben sie so abgetrennte Bereiche. Und da sind sie schon oft, dann läuft der Ranghohe raus und ins Nächste, dann muss der Rangniedrige wieder raus und ins Nächste. Also da sind sie immer so ein bisschen herumlaufen.
Ja, das stimmt. Das ist sicher ziemlich optimiert. Aber diese, was du ganz am Anfang gesagt hast, diese geradlinige, gleichförmige, über Stunden erfolgende Bewegung des eigentlich so Vorwärtsgrasens, die hat man ja eigentlich nie.
Nee. Ja, was ich noch denke, ist, dass die heutigen Pferderassen ja auch körperlich anders gebaut sind. Ich sehe das gerade bei meinen Warmblütern, die von den Wildpferden ja schon gebäudetechnisch ein Stück weit entfernt sind und ja auch auf Leistung gezüchtet sind. Und wenn man die nicht regelmäßig bewegt, zusätzlich zum Offenstall, sehe ich schon, dass die wirklich auch verspannen und dass die sich unwohl fühlen.
Ja, das stimmt, das ist bei meinen auch so. Und bei unseren ist es tatsächlich so, wir haben ja zwei von diesen, ich nenne es mal modernen Pferden und zwei eher so stabile Pferde. Und da ist es genau so, dass die zwei modernen Pferde da auch wirklich eher Schwächen entwickeln und das kleine, robusteste eigentlich von allen, so Haflinger-typische, steht eigentlich am besten da und kann am besten damit umgehen, wenn es nicht gymnastiziert wird, regelmäßig. Finde ich auch sehr auffällig, ja.
Ja, ich habe so auch so aus der Erfahrung, die kleineren, kompakteren können das oft auch besser kompensieren. Auch beim Reiten, wenn du jetzt so einen großen nicht gut reitest, sprich, nicht so reitest, dass die wirklich ihren Thorax anheben, ihren cervicothorakalen Übergang nicht stauchen und so weiter, dann sind die ja relativ schnell sichtbar in der Trageerschöpfung. Das siehst du ja oft bei den großen Warmblütern, dass die hinter der Schulter Löcher haben, dass die einen Axthieb haben, dass die ihr Gewicht nicht auf alle vier Füße verteilen. Und ich glaube, oft dadurch, dass sie so einen hohen Schwerpunkt haben, haben die ja auch nochmal viel mehr Probleme, sich selber auszubalancieren und dann natürlich auch mit Reiter. Und die kleineren, kompakteren Rassen tun sich da oft leichter und kompensieren auch viel, viel mehr.
Ja, das stimmt. Wobei das auch nicht heißt, dass die gar keine Symptome haben. Also ich kenne genug Haflinger. Ich meine, denen ist allen gemeinsam, dass sie keine Offenstallhaltung haben, aber die dennoch wirklich Symptome von so Trageschwächen haben, und zwar deutliche Symptome. Ja. Also das ist jetzt auch keine Garantie, will ich damit nur sagen, wenn ich das Robustpferd habe, kann ich getrost einmal die Woche 3 Stunden im Schritt am langen Zügel ins Gelände, wenn ich es im Offenstall habe. Alles ist gut.
Das stimmt. Aber wir können ja mal, weil wir haben uns ja schon ein bisschen kurz geschlossen und sind uns einig, dass man bei fast allen Pferden Symptome einer Trageermüdung oder Trageerschöpfung beobachten kann.
Ja, das war eine absolut erhellende Erkenntnis, finde ich. Weil das zeigt eigentlich, dass mehr oder weniger jedes Pferd Probleme hat damit oder haben genau. kann.
Vor allem, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und letztlich weißt du ja auch nur als Profitrainer, welche Übungen sind hilfreich. Was kann man tun? Und dafür muss man aber die Symptome ja erstmal erkennen, um da seinen Schülern weiterzuhelfen. Und vielleicht können wir das ja jetzt einmal zusammen so ein bisschen aufarbeiten, woran man das erkennt, weil du hast ja in deiner Einleitung schon so schön gesagt, dass das eben nicht immer dieser typische Hängerücken ist.
Ja, genau, das stimmt. Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns schauen, woran erkenne ich eigentlich, dass Muskeln ermüden? Ne? So kann man es ja, es ist ja nicht leicht das große Trageerschöpfungsthema.
Genau.
Und da, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir steht da an vorderster Stelle, wenn ich so ein Pferd sehe, natürlich der Axthieb, den hast du erwähnt, logisch, den sieht man, den sieht wahrscheinlich, nehme ich an, auch jeder. So vorm Widerriss, ne, zum Hals, das sieht man. Aber ich finde so das Erste, was man an vielen, vielen Pferden sieht, sind so krass rausstechende Muskelpakete. Zum Beispiel der Trizeps da am Ellenbogen, also vorne am Vorderbein außen.
Ja, das ist wirklich fast immer deutlich. Sehe ich auch oft.
Genau. Und manchmal, das ist nicht ganz so deutlich, glaube ich, ist, wenn man von der Seite so das Pferd anguckt und man hat schon festgestellt, dass dieser Trizeps eben so raussticht und so bobbelig fest ist, sieht man auch vorne so ein bisschen fast das Brustbein oder zumindest mal den Brustmuskel vorstehen.
Ja.
Das ist, finde ich, auch immer ein deutliches Zeichen. Und das beides dann noch kombiniert mit im Stand so einer gewissen Rückständigkeit der Vorderfüße. Dann kann man schon achtsam sein und sagen, oh, da muss ist irgendwas im Argen Richtung müde Muskeln. Oder?
Ja, genau. Und der Trizeps brachii, der steht meistens raus, und der Bizeps brachii, der sozusagen vorne am Oberarm ist, der ist meistens auch total prominent, wenn du von der Seite aufs Pferd guckst.
Stimmt.
Das ist so das ganz Typische. Und was ich mittlerweile, also ich finde es ja total spannend und analysiere mittlerweile jedes Pferd, was ich sehe, weil ich es so interessant finde. Und wie verschieden die kompensieren. Und eigentlich kann man gar nicht sagen, ein trageschöpftes Pferd sieht so oder so aus, weil jedes Pferd ein bisschen anders kompensiert. Und gerade so kompaktere Pferde kompensieren oft auch, indem sie die Hinterbeine gar nicht nach hinten rausstellen, sondern unter den Körper stellen. Und oft haben die, weil da habe ich mich jetzt neulich auch mit dem Hufbearbeiter ausgetauscht, weil dem aufgefallen ist, dass manche Pferde oft so untergeschobene Trachten an den Hinterfüßen haben und so lange Zehen. Und er sich so schwer tut, das zu korrigieren. Und ich denke, und das habe ich ihm auch gesagt, man kann das gar nicht korrigieren, wenn die Ursache nicht behoben wird, nämlich die Trageermüdung, wo die Pferde immer ein bisschen unterm Körper stehen und dadurch diese untergeschobenen Trachten und diese lange Zehe an den Hinterbeinen entwickeln.
Ja, absolut deiner Meinung. Und das ist übrigens auch ein Punkt, diese untergeschobenen Trachten, auf den die Tanja Richter immer wieder aufmerksam macht, diese Physiotherapeutin, die sich auch ziemlich viel mit dem Thema auseinandersetzt.
Ah, okay.
Und die sagt genau das, was du gerade gesagt hast, bestätigt sie eigentlich genauso. Und da ist es natürlich auch so, aber im Grunde, das ist ja schon ein Prozess, da ist die Trageerschöpfung schon relativ weit fortgeschritten, weil das dauert ja eine Zeit, oder?
Ja.
Bis das
ja.
sich so entwickelt.
Wobei, wenn ja. die jungen Pferde von Anfang an, und das fängt ja oft schon, wenn es reitbedingt ist, und oft ist es ja, sind es ja mehrere Faktoren, oft werden die jungen Pferde ja mit wenig Eigenbewegung gehalten, sprich in Box, Paddock-Box oder sowas. Und dann werden sie eingeritten, auch noch unphysiologisch. Und bei den Jungen formt sich das ja noch relativ schnell um, oder?
Ja, stimmt, da hast du recht. Ja, das stimmt. Wobei es schon einen gewissen Prozess braucht auch. Also jetzt, ich glaube, innerhalb von einer Woche oder so.
Ach so, nee.
Kriegst du es jetzt auch nicht hin.
Nein, das stimmt. Wahrscheinlich nicht, genau.
Nee, das... Genau. Aber da ist es ja auch wieder so, ne? wenn man dieses Bild hat, was du gerade beschrieben hast, mit den der untergesetzten Hinterhand, dann treten ja auch zum Beispiel der Biceps femoris, das ist ja ganz krass, da kann man ja manchmal echt die Köpfe sehen, richtig, von dem, die so raustreten. Das finde ich ganz. Und wenn es dann noch weiter fortgeschritten ist, das ist nämlich zum Beispiel bei bei dem Bannos so, das ist beim den ich ja als Schulpferd da gekauft habe, da siehst du oben vom Hüfthöcker den schrägen Bauchmuskel. Der geht so Richtung Bauch runter, Richtung Rippen.
Ah, okay.
Und der steht total hervor. Und das ist eigentlich ein Tragehelfermuskel. Also der kommt eigentlich erst dann zum Einsatz, wenn alles andere schon gescheitert ist, sozusagen. Und der sticht auch so hervor. Ganz spannend. Der hat nämlich auch eher so eine untergesetzte Hinterhand, so wie du es beschrieben hast, und kompensiert dadurch. Das ist tatsächlich, ja.
Und man sieht ja dann, ich weiß nicht, ob das beim Bandos auch so ist, oft die Sitzbeinmuskulatur ja zusätzlich zum Musculus biceps femoris, sieht man ja hinten auch die Sitzbeinmuskulatur, also so Musculus semimembranosus, semitendinosus, krass definiert hervortreten, weil die so viel Zug aufbauen müssen hinten, um die Wirbelsäule und die Hüfte am Platz zu halten, oder?
Ja, das stimmt. Und um dieses ganze Konstrukt zu stabilisieren, damit es eben nicht zusammenkracht, ja. Stimmt.
Ja, weil das ist ja auch oft so, dass die, wenn du dann die Lendenmuskulatur abtastest, vielleicht auch so als Hinweis, wenn man mal bei seinem eigenen Pferd schaut, wenn man die Lendenmuskulatur abtastet, ist die oft ziemlich fest. Und wenn man reindrückt, sieht man oft das Faszikulieren vom langen Rückenmuskel.
Ja, der in solchen Momenten ja auch mithelfen muss, ne, da alles zu stabilisieren. Eigentlich ist der ja ein Bewegungsmuskel, der sollte gar nicht unbedingt tragen, aber da muss er ja leider mitmachen, ob er will oder nicht.
Ja.
Ja.
Oft sind ja diese, vielleicht weiß nicht, ob das jedem so klar ist, ist ja diese Tragemuskulatur auch ein bisschen anders aufgebaut als die Bewegungsmuskulatur. Nämlich, oft ist die ja so sehnig durchzogen, die Tragemuskulatur, der Musculus serratus zum Beispiel. Der hat ja so sehnige Anteile, die die Muskulatur stabiler machen und dazu veranlassen, mehr Haltearbeit leisten zu können, als jetzt zum Beispiel ein reiner Bewegungsmuskel wie der lange Rückenmuskel.
Ja, super, dass du das sagst. Semitendinosus ist auch so einer, ne? Heißt ja schon halbsehniger Muskel eigentlich.
Stimmt, genau.
Ja, genau, das ist ein sehr gutes Stichwort. Und welchen Muskel müssen wir unbedingt noch ansprechen, weil der, da kann man, finde ich, immer sehr gut testen, das ist der Gluteus, dieser große Muskel zwischen Hüfthöcker und Wirbelsäule eigentlich. Und der ist manchmal wie eine Kugel bei den Pferden und bretthart. Und wenn du dann da drauf drückst, dann ist das nicht wie so ein Trampolin oder so ein Sprungtuch, sondern das ist eher wie eine Betonstraße.
Der tritt manchmal auch schon so richtig hervor, ne?
Mhm. Genau.
Weil oft sieht man das schon, bevor man drauf drückt, dass der so unphysiologisch prominent aussieht.
Stimmt, genau. Und dem kann man, finde ich, auch selber sehr gut testen, wie das eigene Pferd oder das Pferd, mit dem man umgeht, da steht.
Genau. Und im Vergleich dazu kann man vielleicht auch noch mal erwähnen, jetzt haben wir so genannt, welche Muskeln so prominent hervortreten. Und meistens sind nämlich die Muskeln, die eigentlich prominent sein sollten, hypotrophiert. Das heißt, zum Beispiel sind die Pferde oft seitlich am Hinterbein, da wo eigentlich die Reitpferdemuskulatur sitzen sollte, ziemlich eingefallen, oder?
Stimmt, ja. Also quasi der Bereich vor dem Bizeps femoris, ne? Den meinst
genau,
du?
Genau, genau. So. Und da ist oft ein Loch und der eben im Vergleich der Bizeps femoris und die Sitzbeinmuskulatur sind prominent und davor geht so eine richtige Delle rein.
Mhm. Ja, das ist wirklich erwähnenswert. Und das Gleiche hat man ja oben dann auch im Schulterbereich, ne, hinterm Schulterblatt. Mhm. Da hat man ja oft auch diese Kuhlen.
Genau.
Die zeigen, dass die Muskulatur dort eher zurückgebildet, also ist.
Ja, genau. Also oft ist der breite Rückenmuskel ziemlich wenig vorhanden, den Serratus, den man ja bei gut trainierten Pferden sieht man ja oft auch so, diese Stränge, oder?
Mhm.
Der ist nicht vorhanden. Was ich auch immer spannend finde, wenn du von hinten schaust, sollte ja eigentlich die Halsbasis breit sein und der Hals sich zum Genick hin verjüngen.
Mhm.
Und oft ist bei solchen Pferden das Gegenteil der Fall. Oft ist die Halsbasis, gerade im Oberhalsbereich, wo ja der oberflächlich der Trapezmuskel und dann der breite Rückenmuskel und der Serratus eben mit seinen Halsanteilen auch vorhanden sein sollte. Oft sind die da ganz, ganz dünn, haben so einen ganz dünnen Oberhals an der Halsbasis, oder?
Mhm.
Und Richtung Genick werden die eher breiter.
Stimmt, ja. Ja, hast recht. Siehst du, das sind so Sachen, da achte ich jetzt gar nicht so drauf, aber du hast recht, ja. Das stimmt.
Ja. Und oft sieht im Vergleich der Unterhals dann relativ prominent aus, ja. Weil die Oberhalsmuskulatur und im Widerrissbereich die Muskulatur einfach nicht gut ausgebildet ist.
Und das ist eigentlich eine total gefährliche Kombination, weil, ich meine, warum sieht der Unterhals prominent aus? Da ist nämlich dieser große Sternomandibularis, ja, der Muskel, der geht vom Unterkiefer zum Brustbein.
Mhm.
Und der hilft quasi, das Brustbein anzuheben. Wenn das Pferd natürlich den Kopf hoch und den Hals lang macht, ne, dann spannt er sich an und schafft es, das Brustbein hochzuheben.
Ja.
Ja. Und das ist ja echt gefährlich. Dann sieht man als Amateurreiter, oh shit, der macht den Hals hoch, den Kopf hoch. Der unterm Halsmuskel ist ja voll angespannt. jetzt muss ich den erstmal rund reiten. Und damit nimmt man dem Pferd ja absolut die Möglichkeit, noch zusätzlich sein sowieso schon schwaches Tragesystem ein bisschen zu stabilisieren.
Ja,
das finde ich einen gefährlichen Kreislauf eigentlich da.
Ja, und da fehlt aber, glaube ich, oft das Bewusstsein oder das Wissen dafür, wie die Zusammenhänge sind in der Muskulatur und der Bewegungsmechanik vom Pferd, oder?
Mhm.
Und die wenigsten wissen, glaube ich, auch, welche Übungen man nutzen kann. Und wie die Übungen aussehen sollen, das ist ja auch was. Du kannst ja sagen, reitet die und die Übungen, aber es ist ja auch essentiell, wie du die Übungen reitest. Weil du kannst jede Übung so reiten, dass sie mehr Schaden als Nutzen bringt oder auch am Boden ausführen.
Mhm.
Das fängt ja schon bei den Abkau- und Biegeübungen im Halten an. Weil gerade so trageerschöpfte Pferde, wenn du die ein bisschen höher einstellst von der Kopf-Hals-Position, stauchen die ja in der Wirbelsäule im cervicothorakalen Übergang und drücken sich da drauf und versuchen sich dann irgendwie ja, zu stabilisieren und zu retten, nenne ich es mal. Und da sieht man oft richtig, wie der Unterhals rausgedrückt wird und das Ganze, ja, es sieht dann so gestaucht alles aus.
Ja, das stimmt. Das ist eine Sache, wie man die Übungen durchführt. Aber eine andere ist natürlich auch ganz praktisch, wenn du jetzt so ein Freizeitreiter bist und dein Pferd viel ins Gelände reitest und das öfter durchgeht, allein aus Reflex, aus Angst ziehst du an den Zügeln und hast da auch wieder eigentlich keine unbedingt förderliche Reitweise, kannst aber in dem Moment nichts ändern.
Mhm.
Weißt, weil du vorhin meintest,
stimmt.
Man muss erst mal wissen, wie man das verhindert. Aber in so einem Moment denken, glaube ich, viele, na, das kann ich nicht verhindern, weil wenn mein Pferd durchgeht, dann muss ich reingreifen und es bremsen. Das sind ja...
Ja, ich meine, man darf auch nicht vergessen. Ich meine, in dem heutigen Podcast geht es ja wirklich um Symptome, wie kann ich das erkennen bei meinem eigenen Pferd? Und im nächsten Podcast wollen wir ja dann ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, wie man es verhindern oder beheben kann. Und da darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass das viel Arbeit ist, weil Muskulatur sich letztlich nur aufbaut bei einem kontinuierlichen Training. Und das muss effektiv mindestens dreimal die Woche erfolgen, ohne ins Übertraining zu kommen. Aber da gehen wir dann im nächsten Podcast sicher noch mal näher drauf ein.
Ja, denke ich auch. Und das ist eigentlich aber ein richtig gutes Stichwort, dass man das bedenken muss. Und das ist wieder diese Grenze zwischen eigentlich zu wenig Bewegung, zu viel Bewegung. Man muss es halt wirklich gut dosieren. So.
Ja, und es ist, je nachdem, wie stark das Pferd schon in diesen Kompensationshaltungen drin ist, sind es ja oft auch schon irreversible Schäden, kann man schon Schäden nennen, oder? Die eingetreten sind, wo man dann nur noch Schadensbegrenzung eigentlich machen kann.
Ja, genau, da gehen wir dann bestimmt auch noch mal drauf ein nächstes Mal. Wobei das vielleicht noch so, bevor wir dann nochmal zusammenfassen, den heutigen Podcast, nochmal ganz spannend ist, zu differenzieren. Es ist ja, Trageerschöpfung ist nicht gleich Trageerschöpfung. Ne? Es gibt ja, ist ja ein Prozess und die Anfangsstadien gibt es und die Endstadien. Und es ist ja nicht überall gleich revidierbar, sage ich mal, oder?
Wobei ich also, so als Paradebeispiel, ich habe eine polnische Warmblutstute gerettet, die kam zu mir, da war sie schon 22 Jahre alt. Und bei der hätte, glaube ich, ein Blinder mit Krückstock, ohne das jetzt diskriminierend zu meinen, aber da hätte jeder erkannt, dass dieses Pferd ein gravierendes Problem hat. Und sie hatte diesen typischen Senkrücken, die hatte Schale im Vorderfuß und so weiter. Und selbst diesem Pferd hat Bewegung und Gymnastizierung im Rahmen, wie es ging mit den Arthrosen, so gut getan, dass die sich nach ein paar Jahren wieder richtig gern bewegt hat, wieder über die Koppel galoppiert ist, wieder gern spazieren gegangen ist und so weiter. Und noch 32 Jahre alt geworden ist. Aber eigentlich müsste man von der hier mal ein Bild einblenden. Du kennst die ja. Mhm. Wie man doch auch in hohem Alter bei irreversiblen Schäden doch noch zu mehr Bewegung und auch allein, dass die ohne Probleme sich hinlegen können, aufstehen können und so weiter, das sind ja so Basissachen, dass man da dem Pferd einfach noch helfen kann.
Ja, das stimmt. Helfen auf jeden Fall, glaube ich auch, dass man das kann. Allerdings ist ja immer die Frage, mit welchem Ziel oder auf welcher Ebene kannst du ihm helfen? Klar, bei dem Pferd hast du ihm zu mehr Bewegungsfreude wieder verholfen. Aber du hättest es ja niemals wieder so hinbekommen, dass du es gesund erhalten wieder hättest reiten können, oder? Und mit Freude seitens des Pferdes. Also nee, das war ja das schon eher so ein wieder in einen guten Rahmen lenken. Genau. Darauf wollte ich eher hinaus, dass wenn ich so Anfangsstadien habe, dann ist ja noch sehr, sehr gut und sehr, sehr viel machbar. Und der Weg zu einem, ich nenne es mal normalen Reitpferd, ist eigentlich noch geebnet. Aber wenn du so Zustände hast, wo du eigentlich schon oben in dem ganzen Gruppenlendenbereich siehst, wie lange dieser Zustand schon andauert, dann wird es ja immer schwieriger, da solche Tiere noch zu normalen Reitpferden wieder führen zu können.
Aber das kann man vielleicht auch noch mal erwähnen als Zeichen schon einer fortgeschrittenen Trageerschöpfung. Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, die Hunters Bumps, die sogenannten Hunters Bumps. Und die war nämlich bei der Lady, hieß das Pferd, auch ziemlich deutlich. Und die sind bei vielen Pferden deutlich. Und ich glaube, den wenigsten ist bewusst, was das ist, die Hunters Bumps. Das sind nämlich hinten, eben auf Gruppenhöhe, stellt sich eigentlich, jetzt muss ich gerade überlegen, das sind die vom Becken eigentlich, oder? Oben die...
Ja, ich bin mir gerade nicht so genau sicher, worauf du hinaus willst. Weil ich habe diesen Begriff schon mal gehört, Hunters Bumps, aber es hört sich so als Plural an. Oder? Ist das rechts und links? Oder ist das dieser klassische Huppel, den man oben drauf sieht?
Nee, eben, das ist rechts und links und es geht vom Kreuzdarmbeingelenk aus, also vom Iliosakralgelenk. Das heißt, das ist der Übergang eigentlich vom Os Sacrum, also vom hinteren Teil der Wirbelsäule, vom Kreuzbein. Ja. Und das ist ja seitlich mit dem Becken verbunden, eben über das Kreuzdarmbeingelenk. Ja. Und in dem Bereich, das ist sozusagen der Bereich, wo diese Hunters Bumps entstehen.
Ah, okay. Da habe ich jetzt gerade überhaupt kein Bild vor Augen. Siehst du das öfter?
Nee, öfter sehe ich es nicht, ab und zu. Und Leute, neulich hat es mir hier eine aus dem Stall mal erzählt, bei einem Pferd, das hat sich so angehört, als ob das genau das ist, eben diese Huppel hinten. Und bei der Lady, bei dieser polnischen Warmblutstute, da war es zum Beispiel ziemlich ausgeprägt. Und das kommt aber dadurch zustande eigentlich, dass die Lendenwirbelsäule absackt. Mhm. Und dadurch hast du eine Stufe sozusagen, also man hat ja eh eine Stufe zwischen Lendenwirbelsäule und Os Sacrum. Ja. Und dadurch hast du eine noch höhere Stufe sozusagen. Und da verknöchern oft auch diese Gelenksflächen durch den Stress. Da hat man Pferde obduziert und hat gesehen, dass bei den meisten das verknöchert ist. Genau, und dadurch steht dieses Kreuzbein so hoch und diese Kreuzdarmbeingelenke auf beiden Seiten werden so prominent. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber sonst muss ich das im nächsten Podcast nochmal revidieren. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich fortgeschrittenes Zeichen von einer Trageerschöpfung.
Ja, und wenn es verknöchert ist, ja auch absolut irreversibel, gell? Das kann man ja schon mal. Ja. Ja. Genau. Ja, spannend. Ich würde mal zusammenfassen, Wir haben ja noch einen zweiten Teil dieses Trageerschöpfungs-Podcasts, auf den wir uns freuen können. Aber für dieses Mal würde ich sagen, fassen wir nochmal zusammen. Mhm. Oder? Ja, heute waren wir ja wirklich mal auf einer etwas anderen Ebene unterwegs als sonst. Ich denke auch, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das Thema Trageerschöpfung oder Schwächen im Tragesystem ist in der Tat wirklich unerschöpflich. Wir haben in der letzten halben Stunde, hoffe ich, eines auf jeden Fall vermittelt. Trageerschöpfung ist ein absolut individueller Zustand, der individuelle Lösungen braucht, um mit ihm umzugehen. Es gibt vielfältigste Erscheinungsformen geschwächter Tragemuskeln. Und nur weil ein Pferd keinen ausgeprägten Senkrücken hat, heißt das noch lange nicht, dass es keine Trageproblematiken hat. Ganz im Gegenteil, Trageproblematiken sind präsenter, als wir das so im Alltag vielleicht denken. Und eines haben alle Trageproblematiken gemeinsam, sie sind immer eine Kompensation, wenn das normale Rumpfträgersystem der Pferde überlastet ist. Warum auch immer. Es gibt dann sogenannte Tragehelfermuskeln oder die dann zu Tragehelfermuskeln werden, die diese Überlastungen ausgleichen, aber eigentlich nicht zum Tragen gedacht sind. Wir hatten den langen Rückenmuskel angesprochen. Die sind dann allerdings natürlich auch irgendwann überfordert, wenn sich nichts ändert. Langfristig bestehende Trageproblematiken führen dann natürlich zu weiteren Überlastungsschäden bis hin, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, auch eben zu Sehnen- und Bänderproblematiken und irreparablen Schäden, wie du jetzt gerade am Ende noch diese Hunter's Bumps angesprochen hast. Oder eben Verknöcherungen generell. Ja, das haben wir jetzt vergessen, Charlotte. Das wollte ich unbedingt noch ansprechen. Mit diesen Atemproblemen.
Stimmt. Shit. Du hast recht. Das war...
Weil Trageproblematiken, dann sage ich es halt jetzt, können auch in Atemproblemen resultieren. Kurzatmigkeit und zum Beispiel ein Abhusten beim ersten Antraben sind oft typisch. Und Atemprobleme und Trageerschöpfung treten auch oft gemeinsam auf. Das sollten wir im Hinterkopf haben, weil oft wird dann an Atemproblemen rumtherapiert und im Grunde müsste auch erstmal die Trageerschöpfung, ich nenne es mal, behandelt werden. Mhm. Und dann lösen sich manche Atemprobleme schon ganz von allein. Trageschwächen haben nicht immer was mit Reiten oder Nichtreiten zu tun. Viele Pferde haben Trageprobleme, weil sie zu wenig Bewegung haben und ihnen einfach die Muskulatur fehlt, nur sich selbst zu tragen. Und auch Krankheiten können zu einer Trageerschöpfung führen. Trageerschöpft heißt nicht automatisch, die Pferde sind müde und wollen sich ungern bewegen. Gerade unter dem Reiter ist häufig auch genau das Gegenteil möglich. Die Pferde erscheinen hypermotiviert, sie flüchten sich sozusagen in die Bewegung und stabilisieren auf diese Weise ihre nicht mehr funktionierenden Tragemuskeln. Eines ist in unseren Augen sehr, sehr sicher, es bedarf einer überlegten, durchdachten Gymnastizierung, um unsere Pferde bestmöglich zu befähigen, sich selbst und letzten Endes dann auch uns zu tragen, körperlich und mental. Wie das geht und wie wir mit trageerschöpften Pferden umgehen, was wir beachten sollten, dazu treffen wir uns dann in 2 Wochen nochmal zum nächsten Podcast. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen heute. Kommentiert und fragt wie immer gerne. Auch kritische Bemerkungen sind immer sehr willkommen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Da kann ich mich nur anschließen. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.